SWR 2 Wissen.
Miastem do odkrycia, miastem nieobcym.
Breslau ist eine Stadt zum Entdecken. Früher habe ich mich hier fremd gefühlt, aber heute habe ich das Gefühl, dass es meine Stadt ist. Und ich glaube, so geht es auch vielen anderen Breslauern. Diese Stadt findet erst jetzt ganz langsam zu sich und schließt die Wunden ihrer Identität. Hier gibt es irgendwie eine gute Energie. Alles ist möglich.
Die polnische Literaturjournalistin und Schriftstellerin Agnieszka Kłos läuft durch die engen Gassen ihrer Stadt. Sie ist eine zugezogene, aber überzeugte Breslauerin und der Kultur und Geschichte dieser Stadt geradezu verfallen.
Breslau, ein literarischer Stadtspaziergang. Eine Sendung von Nadine Wojcik.
Breslau, die niederschlesische Stadt an der Oder, gehörte im frühen Mittelalter zur böhmischen Krone und war Mitglied der Hanse. Später fiel sie den Habsburgern zu. Im 19. Jahrhundert war Breslau die fünftgrößte Stadt des Deutschen Kaiserreichs. 95% der Bevölkerung sprachen damals Deutsch. Während des Zweiten Weltkriegs blieb die Stadt überraschenderweise lange verschont, bis Adolf Hitler sie 1945 zur Festung ernannte. Mehrere Monate wurde um und in Breslau heftig gekämpft. Als die Siegermächte nach Kriegsende die Grenzen Deutschlands und Polens neu zogen, gehörte Niederschlesien quasi über Nacht zur neu gegründeten Republik Polen. Und Breslau hieß fortan Wrocław. Heute nennt die Polin Agnieszka Kłos, geboren 1974, ihre Stadt gerne auch Breslau. Für sie steht die Kultur im Vordergrund und der Gedanke an ein gemeinsames Europa.
To nie jest miasto nikogo, to jest ziemia niczyja, bo to jest miasto dawnych Słowian.
Diese Stadt gehört niemandem. Ganz früher haben hier Slawen gelebt, später Juden, dann Deutsche, Polen und verschiedene Minderheiten. Also gehört diese Stadt niemandem. Wir können nur einen Ziegelstein hinzufügen. Ich vergleiche Breslau auch manchmal mit einer Passage, durch die man hindurchgeht, oder mit einem Bahnhof. Damit meine ich, dass diese Stadt nicht ausschließlich mit nur einer Nation oder einer Kultur verbunden ist, ganz und gar nicht. Aber genau das finde ich so besonders. Ich fühle mich hier sozusagen wie in Europa.
Ale to wspaniałe. Ja dlatego dzięki temu ja tutaj się tak dobrze czuję. Się tutaj czuję bardziej w Europie.
Agnieszka Kłos ist Redakteurin eines literarischen Magazins, der Zeitschrift Rita Baum. Sie arbeitet als Dozentin an der Kunsthochschule, schreibt an ihrer Doktorarbeit und hat eine Sammlung von Kurzgeschichten herausgebracht. Eine junge Frau voller Ideen, Leidenschaften und Pläne, die begeistert durch ihre Stadt führt. In den Seitengässchen des sogenannten Toleranzviertels, auch Stadtviertel der vier Konfessionen genannt, stehen in nur wenigen Metern Entfernung voneinander eine Synagoge, eine katholische und eine evangelische Kirche und ein russisch-orthodoxes Gotteshaus. Für Agnieszka Kłos ist diese Ecke allerdings in erster Linie ihr Kiez.
Das Viertel hier ist für mich wie ein Mini-Kreuzberg. Multikulti, wie das bei euch heißt. Das wird hier in den kommenden Jahren noch ziemlich touristisch.
Die Stadtverwaltung hat das touristische Potenzial bereits erkannt. Die Gotteshäuser saniert und mit polnisch- und englischsprachigen Infotafeln versehen. In einem Hinterhof liegt das Redaktionsbüro von Agnieszkas Zeitschrift. Die Häuserwände sind mit kunstvollen Graffitis bemalt. Neben der Redaktion haben hier bulgarische und griechische Kulturorganisationen ihre Büroräume. Außerdem gibt es eine Kunstgalerie. Hier, erzählt die junge Polin, trifft sich das junge Breslau. Nur ein paar Ecken weiter stoßen wir auf einen kleinen Platz mit einem frisch restaurierten klassizistischen Gebäude.
Als ich fürs Studium hierher gekommen bin, da war dieser Platz schrecklich verwahrlost. Man musste damit rechnen, überfallen zu werden. Das war einer der gefährlichsten Plätze.
Heute braucht man für diese Beschreibung viel Vorstellungskraft. Schmuckstück des Platzes ist die Synagoge Pod Białym Bocianem, zum Weißen Storch. Sie wurde 1829 nach Plänen des berühmten preußischen Baumeisters Karl Ferdinand Langhans errichtet. Vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten war Breslau eines der wichtigsten jüdischen Zentren Europas. Von den einst rund 25.000 Juden leben heute nur noch 300 in Breslau. Die Synagoge wurde nach dem Krieg ihrem Schicksal überlassen, bis sie zu einer Ruine verkommen war. Umso mehr freut sich Agnieszka Kwos über ihre Restaurierung. Seit 2010 erleuchtet die Synagoge den kleinen Platz nahezu mit ihrem strahlenden Weiß. Gleich nebendran liegt der Hintereingang zum Café Mleczarnia. Die Tischdecken sind aus Spitze. Überall steht oder hängt altes Mobiliar. Das Café ist gut besucht, vorwiegend von jungem Publikum. Der Milchkaffee wird im Café Mleczarnia in alten Porzellantassen serviert. Agnieszka Kwos streicht über das zartrosa Blümchenmuster. Sie sammelt alte Alltagsgegenstände. Und in Breslaus Altbauwohnungen finden sich davon noch immer genug. Hinterlassenschaften und Erinnerungsgegenstände der Deutschen, die hier bis 1945 lebten.
Ja, na przykład przeprowadzając się ze stacji na stację, odkrywam niemieckie przedmioty.
Als Studentin habe ich häufig in Gästezimmern bei älteren Damen gewohnt. Da habe ich oft viele deutsche Sachen entdeckt. Das ist für mich bis heute ein Phänomen. Seitdem sammle ich diese Gegenstände. In meiner Küchenschublade habe ich deutsche Messer und Messerschärfer, aber auch Besteck aus Galizien, aus Lemberg. Und meine Blumen gieße ich mit einer alten deutschen Kanne aus Metall.
Die Gegenstände aus Lemberg wurden von Polen in die Stadt gebracht, die ab 1944 aus der heutigen Ukraine nach Wrocław umgesiedelt wurden. Mit der Westverschiebung der polnischen Grenzen um rund 200 Kilometer fiel der polnische Osten an die Sowjetunion. Wie Deutsche wurden also auch Polen nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Ostgebieten ihres Landes vertrieben und teilweise in den neuen polnischen Gebieten im Westen angesiedelt. Eine traumatische Völkerwanderung für beide Seiten. Die Bevölkerung Breslaus wurde innerhalb kürzester Zeit ausgetauscht. Aus einer Stadt mit überwiegend Deutschen wurde eine Stadt mit überwiegend polnischen Einwohnern.
Früher hat man nicht über Identität gesprochen. Heute ist das modern. Aber sowohl zu Zeiten des Kommunismus als auch mit dem plötzlichen Wechsel zum modernen Kapitalismus gab es keinen Platz, um über Identität nachzudenken. Heute redet man darüber. Es gibt soziologische Studien, die sagen, dass sich erst die dritte Generation mit einer gewissen zeitlichen Distanz mit der Identität auseinandersetzen kann. Und ich gehöre zu dieser dritten Generation.
Eine Schriftstellerin hat sich dieser Identitätssuche besonders verschrieben. Olga Tokarczuk, 1962 in der Nähe von Zielona Góra in Niederschlesien geboren. Ihre Familie stammt jedoch aus Galizien. Die studierte Psychologin und Schriftstellerin ist eine der ersten Autorinnen ihrer Generation, die sich der schwierigen und zugleich reichen deutsch-polnischen Vergangenheit nähert. Ihre Romane sind mittlerweile in viele Sprachen übersetzt und in Polen Bestseller. Auch wenn Breslau als Ort der Handlung nicht immer kenntlich ist, spiegeln Tokarczuks melancholische Geschichten doch eine typische Stimmung dieser Stadt und der Region Niederschlesien, meint Agnieszka Kwos. Wie die folgende Szene aus dem Band Taghaus Nachthaus.
Die Deutschen hatten in ihren Kredenzen Gewürze und Salzstreuer hinterlassen, Flaschen mit Resten von Speiseöl, Keramikgefäße mit Grütze, Zucker und Gerstenkaffee. Sie hatten die Gardinen an den Fenstern gelassen, die Eisen auf der Herdplatte, die Bilder an den Wänden. In den Schubladen lagen alte Rechnungen, Pacht- und Kaufverträge, Fotos von Taufen und Briefe. In manchen Häusern waren auch Bücher zurückgeblieben, aber sie konnten niemanden mehr überzeugen, denn die Welt war zu einer anderen Sprache übergegangen. In den Küchen und Schlafzimmern hing immer noch ein fremder Geruch. Er kam besonders aus den Schränken und Wäscheschubladen. Die Frauen öffneten sie zaghaft und zogen Wäschestücke heraus, eines nach dem anderen, und wunderten sich, denn es war eine fremdartige, komische, wunderliche Wäsche. Oft kannten sie nicht einmal den Namen der Stoffe, aus denen sie genäht waren. Sie standen darin vor dem Spiegel, steckten automatisch die Hände in die Taschen und fanden dort zu ihrer Überraschung zusammengeknüllte Taschentücher, Bonbonpapierchen, Münzen, die nicht mehr in Umlauf waren. Frauen haben ein besonderes Talent, unbemerkte Verstecke zu entdecken. Übersehene Schubladen, getarnte Schuhschachteln, aus denen plötzlich Milchzähne von Kindern oder abgeschnittene Haarsträhnen fielen.
Der Milchkaffee in den alten Porzellantassen ist ausgetrunken. Wir verlassen den Platz an der Synagoge zum Weißen Storch. Der Weg durch Hinterhöfe und Gassen führt zum alten Salzmarkt, auf dem im Mittelalter Gaukler und Feuerschlucker die Breslauer Bevölkerung unterhielten. Heute stehen hier zwischen den restaurierten, pastellfarbenen Bürgerhäusern Blumenhändler mit ihrer bunten Ware. Mitten auf dem Platz führen zwei Treppen unter die Erde.
Die Breslauer Metro, so nennen wir diese öffentliche Toilette scherzhaft, weil der Eingang tatsächlich an den Eingang einer Metro erinnert. Aber hinter diesem Scherz steckt auch ein wahrer Kern. Wir haben ganz viele Bunker und Schutzräume in Breslau. Man kann Breslau überirdisch und unterirdisch besuchen.
Ein Überbleibsel des Zweiten Weltkriegs, der Festung Breslau, aber auch des Mittelalters. Damals hatten Händler Liefer- und Warengänge unterirdisch angelegt. Um die Breslauer Unterwelt kreisen viele Mythen und Legenden. Und für Kriminalschriftsteller ist das unterirdische Ambiente äußerst inspirierend. Der Breslauer Schriftsteller Marek Krajewski, Jahrgang 1966, ist heute der bekannteste Krimi-Autor Polens. Sein Kriminalkommissar Eberhard Mock löst seine Mordfälle hauptsächlich im Breslau der 20er und 30er Jahre. Die Episode Festung Breslau spielt jedoch im Frühjahr 1945.
Sie hatten die unterirdischen Gänge beim Heizwerk betreten, liefen durch eine Reihe von kleinen Hallen und dann durch einen langen, geraden Tunnel, der von schmutzig-gelben Glühbirnen in Drahtkörben erhellt wurde, bis sie schließlich an eine massive Tür gelangten. Ihr Führer drückte auf den Klingelknopf. Ein Guckloch ging auf, und in dem Beton der Tür erschien hinter einem Gitter das misstrauische Auge eines Wächters. Nachdem ihm Mock seinen Passierschein vorgezeigt hatte, wurde der Blick weniger argwöhnisch. Das Formular mit der Unterschrift des neuen Festungskommandanten, Generalleutnant Niehoff, öffnete ihnen den Weg in die Breslauer Unterwelt. Diese war finster und voller Staub, aufgewirbelt von den Stiefeln der Soldaten und den Reifen der Motorräder, die sich durch den breiten Tunnel bewegten und in den Seitenstraßen verschwanden.
Der ruppige, doch stets elegant gekleidete Kommissar Mock ist gemeinsam mit seinem Bruder Franz einem Mörder auf der Spur. Und die führt ausgerechnet in den Teil der Stadt, der zu diesem Zeitpunkt bereits von sowjetischen Soldaten besetzt ist. Und so müssen die beiden in die Breslauer Unterwelt hinabsteigen und hier die städtische Frontlinie übertreten. Ein Krimi vor der Kulisse einer sterbenden Stadt.
Sie fuhren weiter. Das Dröhnen des Motors, von den Wänden der leeren Korridore zurückgeworfen, machte sie fast taub. Plötzlich bemerkten sie eine provisorische Sperre und unfreundliche Gesichter von Soldaten mit Wehrmachtshelmen. Anschließend betraten die Brüder Mock durch eine massive, niedrige Eisentür die Frontlinie. Das Knallen der Tür, als sie hinter ihnen zuschlug, war wie eine Bombenexplosion. Wie ein Schlussakkord, wie das Zufallen einer Tür zur Gefängniszelle. Eberhard verspürte einen Anflug von Angst, als ihm bewusst wurde, dass sie sich unter feindlichem Territorium befanden.
Der Zweite Weltkrieg traf Breslau hart. Adolf Hitler ernannte die Stadt zur Festung, als Bastion im Osten gegen die vorrückende sowjetische Armee. 1945 wurde mehrere Monate lang um die Stadt gekämpft. In einer verzweifelten Aktion sprengte die Wehrmacht ganze Häuserzüge, um in letzter Minute ein innerstädtisches Flugfeld zu errichten. 2 Tage vor der Kapitulation Deutschlands endete die Schlacht um Breslau. Über 150.000 Zivilisten wurden getötet, 2 Drittel der Stadt zerstört. Der mittelalterliche Marktplatz, einer der größten in Mittelosteuropa, ein Trümmerhaufen. Will man das heutige Breslau verstehen, so muss man sich mit dieser erbarmungslosen Schlacht um die Stadt auseinandersetzen, sagt die polnische Literaturredakteurin und Schriftstellerin Agnieszka Kwos. Deswegen hat sie immer wieder die Tagebuchaufzeichnungen des Pfarrers Paul Peikert gelesen, der die Belagerung Breslaus im Frühjahr 1945 aufgezeichnet hat.
Eben ist Luftalarm. Binnen 24 Stunden der vierte. Die Lage unserer zur Festung erklärten Stadt wird auf diese Weise von Tag zu Tag kritischer. Jeder Mensch fragt sich, soll denn Breslau das Schicksal der übrigen Großstädte des Deutschen Reiches teilen? Breslau ist eine schöne Stadt, mit herrlichen Zeugen seiner vergangenen christlichen Kultur. Es hat Stätten baulicher Kunst, wie sie selten in einer Stadt anzutreffen sind. Soll das alles deswegen in Trümmer sinken, weil ein militaristischer Irrsinn jedes Haus, jede Kirche und jeden Keller zu einer Festung machen will? Ist das alles nicht für das Volk und um des Volkes wegen geschaffen worden? Was wird erreicht, wenn dadurch Breslau ein paar Tage länger durchhält? Wenn am Ende unabsehbares Trümmerfeld vorhanden ist? Es ist, als wenn ein förmlicher Zerstörungswahn die Welt erfasst hätte.
Für den Pfarrer Paul Peikert war es unvorstellbar, dass der historische Marktplatz jemals wieder im alten Glanz erstrahlen würde. Zum Glück hat er sich geirrt. Heute ist der historische Marktplatz nach jahrzehntelangen Restaurierungsarbeiten wieder das Prachtstück der Stadt und Mittelpunkt der Fußgängerzone. Eine polnische Piazza mit Cafés, Straßenhändlern, die wackelnde Spielzeughunde verkaufen oder traditionell geschnitzte Holzskulpturen. Geschäftsleute ziehen Rollkoffer hinter sich her, Pferdekutschen warten auf zahlungswillige Touristen. Ein Junge, als riesige Gabel verkleidet, drückt Passanten Flyer für ein Schnellrestaurant in die Hand. Auf dem Marktplatz steht auch das Rathaus, ein prächtiger rot-brauner Gotikbau. Der Schriftsteller Gerhard Hauptmann, der einige Jahre in Breslau zur Schule ging, hat diesem Gebäude in seiner 1937 erschienenen Autobiografie ein kleines Denkmal gesetzt.
Die wunderbare Gotik des Rathauses fesselte mich halbe Stunden lang. Gleich viel, ob es als Ganzes und am kalten Licht des Mondes stand oder nur dies oder das aus der Fülle seiner Einzelheiten durch die Gaslaternen des Ringes herausgehoben wurde. Hier wurde mein Sinn für Baukunst geboren. Hier trieb ich, wenn ich von Bauklötzen meiner Kindheit absehe, autodidaktisch mein frühestes Architekturstudium.
Das Rathaus mit seinen reich verzierten Fassaden gilt als eine der bedeutendsten Gotikbauten Europas und ist das Wahrzeichen der Stadt. Ein Teil ist heute Museum. In der Bürgerhalle begrüßen den Besucher die Stars der Stadt. Marmorbüsten von Literaturnobelpreisträger Gerhard Hauptmann und dem Industriellen August Borsig, von Ferdinand Lassalle, dem Schriftsteller und Mitbegründer der deutschen Arbeiterbewegung, von Physiknobelpreisträger Max Born und dem Maler Adolf von Menzel. Sie alle wurden entweder in Breslau geboren, haben hier studiert oder mehrere Jahre gewirkt und lassen ahnen, welch bedeutende deutsche Kulturstadt Breslau einst gewesen ist.
Das bedeutet eine Amputation des Geschichtsbewusstseins, wenn Leute sich das nicht irgendwie bewusst machen.
Marek Sibura ist Germanistikprofessor am Willy-Brandt-Zentrum für Deutschland- und Europastudien der Universität Wrocław.
Wie kam es ja zu diesem ganzen Prozess der Reorientierung des regionalen Geschichtsbewusstseins bei den jetzigen Breslauern? Diejenigen, die ja schon hier geboren wurden, die hier schon hier aufgewachsen sind, begann dieses Faktum, dass sie ja über diese Region, über diesen Staat, was ihre Geschichte angeht, dass sie nichts wussten. Das begann zu schmerzen. Da tat sich ein schwarzes Loch auf. Aber Momente, also hier lebten doch welche Leute früher. Die Stadt hat ja eine reiche Geschichte hinter sich.
Mit der Konsolidierung des kommunistischen Regimes in den 50er Jahren sollte alles, was deutsch war, aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht werden. Deutsche Schriftzüge wurden von den Gebäuden abgeschlagen, die lokale Geschichte so vermittelt, als sei die Region östlich der Oder schon immer polnisch gewesen. Es habe nur ein kurzes deutsches Intermezzo gegeben, jetzt sei Breslau wieder Wrocław. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks zerbröckelte diese Propaganda endgültig. Angesichts der Architektur und anderer Hinterlassenschaften der Deutschen hatten viele Breslauer ihr sowieso nicht recht getraut. Heute meinen Professor Marek Sibura und Agnieszka Koss, integrieren viele Breslauer die deutsche Geschichte ganz selbstverständlich in das Leben ihrer Stadt.
Da, siehst du den orangefarbenen Eingang da? Das ist der Rathauskeller. Von da gibt es viele unterirdische Gänge angeblich.
Eine Treppe führt in den Schweidnitzer Keller. Eröffnet im 13. Jahrhundert und damit die älteste Gaststätte Polens. Auf einer Tafel neben dem Eingang sind die Namen berühmter Gäste eingraviert. Hier ist nicht nur Gerhard Hauptmann verewigt, sondern auch Josef von Eichendorff, Johann Wolfgang von Goethe und Gustav Freytag. Den Germanisten Sibura interessieren aber nicht nur diese hochmögenden literarischen Besucher der Stadt. Er verweist vor allem auf die einzigartige regionale Literaturgeschichte. Dafür geht es zurück ins 17. Jahrhundert.
Das alte Schlesien, da muss man selbstverständlich an die Barockzeit, an die sogenannten ja Schlesische Barockschulen denken. Da muss man vor allem an Martin Opitz zurückdenken. Sein Buch von der deutschen Poeterei, also das ist ja, könnte man vielleicht sagen, ja, die Geburtsstunde der neuen deutschen Literatur. Die Essenz war, die würde ich sagen, dass man ja auf einmal sich vom Latein loslöste und in der Nationalsprache, also auf Deutsch zu schreiben begonnen hatte. Das war die große Revolution damals. Schlesien wurde damals das Land der 661 Jahre Autorendichter genannt. Also im Moment komme ich nicht darauf, weshalb man eben auf diese und nicht andere Zahl gekommen war. Aber Schlesien konnte sich damit brüsten, eben ja viele Gelehrte, viele Schriftsteller, viele Dichter hervorgebracht zu haben.
Doch Breslau hat nicht nur barocke Dichter hervorgebracht. Die ganze Altstadt strotzt vor barocken Gebäuden. Gewaltig präsentiert sich das weiß-gelbe Hauptgebäude der Universität Breslau. Ihre Aula Leopoldina ist ein üppiger, goldverzierter Barocksaal mit überwältigenden Deckengemälden. Auch das einige Schritte entfernte ehemalige Matthiasstift ist aus dieser Epoche. Eine Anlage in Rot-Weiß mit klösterlichen Gartenanlagen. Eine moderne Skulptur schließt den Kreis von barocker Architektur und Dichterschule. Sie zeigt Angelus Silesius, gebürtiger Breslauer und einer der großen deutschsprachigen Barockdichter. Silesius hatte sich im Alter hierhin zurückgezogen. Heute birgt ein Teil des Matthias-Stiftes einen nationalen Schatz. Die Ossolinski-Nationalbibliothek, kurz Ossolineum genannt. Gegründet wurde dieses polnische Forschungsinstitut 1817 in Lemberg, polnisch Lwów, vor dem Zweiten Weltkrieg eine bedeutende polnische Kulturmetropole. Mit der Grenzverschiebung Polens wurde ein Teil dieser bedeutenden Sammlung umgesiedelt. Das sind aber nicht die einzigen literarischen Schätze der Stadt.
Ich weiß nicht, ob Sie wissen, und das werden vermutlich auch ja die wenigsten Deutschen wissen, infolge der Bücherzusammenführung aus ganz Schlesien, aus der ganzen Region, nach dem Krieg, nach 1945, als die ganzen ja Privatschlossbibliotheken, also die ja klösterlichen Bibliotheken aufgelöst wurden, dann sind diese ganzen Bücherbestände aus der ganzen Region der Breslauer Universitätsbibliothek einverleibt worden. Und das Resultat ist heute, dass Breslau der größte deutsche Bücherort außerhalb des geschlossenen deutschen Sprachraums ist, auf der Welt heutzutage. Für diejenigen, die sich ja mit der deutschen Literatur, mit der deutschen Kulturgeschichte und so weiter beschäftigen, also von daher lässt sich sehr gut in Breslau arbeiten. Diese Bibliotheken ja verbergen noch manche Schätze, die es zu entdecken gilt.
Polnische Germanisten wie Marek Sibura erforschen diese Literaturbestände übrigens nicht erst seit dem Fall der Mauer gemeinsam mit deutschen Kollegen. Bereits zu Zeiten des Kalten Kriegs tauschten sich deutsche und polnische Wissenschaftler darüber aus, über den eisernen Vorhang hinweg. Agnieszka Kłos muss jetzt zu einem Vortrag. Aber vorher will sie noch schnell etwas zeigen. Hinter sich das historische Zentrum der Oderstadt zeigt sie auf mehrere Flussarme und Brücken.
Wrocław heißt ja auch das Venedig des Nordens. Wir haben die meisten Flüsse, die meisten Brücken, angeblich um die 100. Hier fließen sehr, sehr viele Flüsse und Bäche.
Auf einer kleinen Insel sitzen Studenten in der Sonne. Eine friedliche Stimmung mitten in der Großstadt. Die Idylle trügt.
Hier war überall Wasser. Wir sind hier mit einem Schlauchboot entlang geschwommen und mit Kajaks. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Dabei zeigt Agnieszka auf eine Kreuzung und die umliegenden Straßenzüge. 1997 traf die Oderflut Breslau mit voller Wucht. Ganze Stadtteile standen damals unter Wasser. Es herrschte Ausnahmezustand. Agnieszka Kłos gehörte zu den vielen ehrenamtlichen Helfern, die Sandsäcke auffüllten und Dämme bauten.
Die Flut, das war eine wichtige Zeit für uns. Das hat uns alle sehr mitgenommen. Wir waren rund um die Uhr im Einsatz. Aber das war auch ein sehr wichtiger Moment, auch wenn es eine sehr harte Zeit war. Wir, die neuen Bewohner Breslaus, haben erstmals für unsere Stadt gekämpft und gesagt, das ist unsere Stadt.
An diesem Nachmittag fließt die Oder nahezu geräuschlos. Ein paar Enten lassen sich faul flussabwärts treiben. Auf einer vielbefahrenen Brücke steht ein Denkmal. Die Statue einer Frau, die auf dem Kopf mehrere Bücher trägt.
Sie erinnert an die Flut und auch an die damalige Höhe des Pegels. Die Frau hat deswegen Bücher auf dem Kopf, weil die Bibliotheken in Panik gerieten, als die Wassermassen stiegen. Eine Rettungsaktion wurde gestartet. Die Helfer haben die Bücher auf dem Kopf aus den Bibliotheken getragen, so wie die Frauenfigur hier. Ich habe auch mitgeholfen, die Bücher zu retten. Wir hätten ja alles verlieren können.
Der große Bücherschatz der Stadt Breslau, sowohl der polnische als auch der deutsche, wurde gerettet. Die deutsch-polnische Literaturgeschichte, sie ist ein selbstverständlicher Bestandteil der Stadtgeschichte geworden. Es ist wie in meiner Küchenschublade, sagt Agnieszka zum Abschied. In der Küchenschublade, in der alte polnische Gabel neben deutschen Löffeln liegen.